Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die vierte Folge der zweiten Staffel House of the Dragon ist raus, die Drachen tanzen, der Himmel brennt und wir haben richtig Bock, die Folge zu besprechen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalaver House of the Dragon. Wir nähern uns der Halbzeit. Die vierte Folge ist durch mit dem Titel Der rote und der goldene Drache. Und endlich ist die Action ein bisschen eingetreten, die wir so lange vorher gesehen haben.
Die wir so lange angekündigt haben. Jetzt ist es soweit, tatsächlich. Und ich muss auch direkt sagen, es war schon super cool, das on screen zu sehen.
Ja.
Es gibt ein paar Unterschiede im Detail, über die wir gleich mal diskutieren müssen.
Zum Buch meinst du?
Ja, genau, zum Buch. Aber das Finale von der Folge war schon fantastisch und es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Aber da müssen wir uns erstmal hinarbeiten, würde ich sagen.
Da müssen wir uns hinarbeiten, von vorne nach hinten.
Wie immer.
Keine Änderung im Intro, leider.
Stimmt.
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum die einfach nicht jede Folge da was Kleines zu packen.
Ja, ja, aber warten wir mal ab, was da noch kommt. Halt. Ich glaube, dass irgendwann wird da noch irgendwas anderes. Vielleicht ja beim nächsten Mal.
Dann wieder
mal
zwei Finale.
Genau, irgendwie so.
Ja. Ja. Aber wir starten rein mit Daemon, der auf seinem Sidequest mehr oder weniger unterwegs ist und in Harrenhal herumwandert.
Und de facto erstmal wieder einen Traum hat, ne? Wo er Rhaenyra begegnet.
Der Jungen wieder?
Der jungen Rhaenyra im Thronsaal. Und ja, es echoet nochmal ein bisschen das von der letzten Folge, dass er Schuld gegenüber Rhaenyra empfindet. Und was ich auch interessant fand, ist, dass Rhaenyra hier an einer Stelle sagt, you made me. Also so im Sinne von, dass er sie so erschaffen hat. Er hat sie zu dem gemacht, was sie ist. Und das stimmt ja irgendwie auf mehr als eine Art und Weise. Also zum einen natürlich durch diese sehr verkorkste Beziehung zwischen den beiden. Aber zum anderen ist Daemon ja auch irgendwie so ein bisschen schuld daran, dass sie überhaupt den Job hat, so. Weil er ja durch seinen reckless Charakter und durch seine Art und Weise immer bei diesen, wenn wir uns an Staffel 1 erinnern, bei diesen Besprechungen eine Riesengefahr dargestellt hat als König. Otto wollte ja nie, dass der quasi der wird, weil der so
aufbrausend ist.
Genau, impulsiv ist und du nie genau weißt, was der tut. Und deswegen ist es schon, fand ich, einen guten Einstieg. Und Daemons Aufarbeitung von seiner eigenen inneren Welt in Harrenhal ist schon eine coole Ergänzung, die mir sehr gut gefällt.
Ja, also sehen wir später ja in der Szene auch nochmal, aber es geht irgendwie um den inneren Konflikt, den Daemon so hat, ne? Also wo er selber mit hadert und dieser Konflikt, dass er selber nicht auf dem Thron ist, sondern Rhaenyra.
Und Rhaenyra den Kopf abschlägt, das ist auch nochmal interessant.
Auch wenn es nur im Traum ist, das ist ein ordentlicher Move, ne?
Ich hatte nochmal den Throwback zu der ersten Staffel, wo der dem Valerian-Bruder den Kopf durchschlägt, tatsächlich.
Ja.
Und weil das war ja auch im Thronsaal.
Und recht überraschend.
Kam auch ähnlich überraschend, ja. Aber war ein guter Einstieg, fand ich.
Ja, aber genau, Rhaenyra wirft ihm halt an den Kopf, dass Viserys sie immer mehr geliebt hat, als er Daemon geliebt hat. Und ich glaube, damit trifft er halt auch so eine kleine Wunde bei Daemon.
Es ist immer noch interessant, ne, wie sehr Viserys Namen ihn immer triggert. Das ist immer der Punkt, wo er quasi sich nicht mehr unter Kontrolle hat.
Mhm.
Also, es ist immer noch faszinierend, der Dude.
Aber es war alles nur ein Traum. Daemon wird von Sir Simon Kraft geweckt, weil ein Rabe, ich glaube wahrscheinlich aus Drachenstein gekommen ist, mit den Infos, was gerade so auf Drachenstein abgeht. Beziehungsweise, die wollen natürlich wissen, Daemon, was treibst du denn da eigentlich die ganze Zeit? Und das ist wirklich eine gute Frage.
Der aktuelle Twitter-Feed kann da rein. Ja. Und dann kommt der Tully-Boy, ne? Oder?
Wir sehen ganz kurz so einen Shot auf eine schwarze Ziege.
Ah.
Das ist, weiß ich nicht, geht vielleicht auch sonst ein bisschen unter. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das einfach so eine Andeutung auf schwarze Ziege, so böses Omen. Oder es gibt ja nachher in den Vargo-Hold in Game of Thrones, der ja auch die Ziege genannt wird, und der ist ja auch irgendwie in Harrenhal.
Der ist auch in Harrenhal, ja.
Das ist der Jaime die Hand, glaube ich, abhackt. Aber ich weiß nicht, ob...
Nee, es könnte ja auch so ein bisschen, also es ist ja einfach dieses heidnische, hexenmäßige, was Harrenhal da so ein bisschen verkörpert, da passt so eine schwarze Ziege ja sehr gut rein für die Stimmung.
Ja.
Also... Und das verstärken sie ja noch mehrmals in dieser Folge, dieses Gefühl der Witchcrafter.
Mhm.
Ja. würde ich das mal so abstempeln.
Ja, aber du hast genau recht, Oscar Tully heißt der Gute. Das ist der Erbe von Schnellwasser, beziehungsweise Enkel von dem alten, dahinsiechenden Lord Grover Tully aus den Flusslanden. Hm. Der sichtlich nervös ist.
Wusstest du, dass in den Büchern, da gibt es noch mehr Tullys und die sind benannt nach Puppen? Da gibt es auch
Elmo, und Elmo und sowas, genau.
Ja. Das ist ganz lustig, ja. Aber ja, und man sieht, warum er jetzt nicht gerade, warum gerade diese Familie die Flusslande nicht so fest im Griff hat. Weil weder der Alte noch der Junge da wirklich handlungsfähig ist, offensichtlich. Und das frustriert Daemon auch.
Ja.
In dem Moment.
Er sagt ja auch, Haus Tully ist ein Fisch ohne Kopf.
Ja.
Also es fehlt die Führung oder der Kopf der Schlange.
Und was ich da interessant finde, ist, dass Daemon de facto nicht genau weiß, wer Blackwood oder Bracken, wer auf seiner Seite ist. Das fand ich irgendwie lustig, weil das irgendwie auch so zeigt, dass dieser Konflikt, der ja gespiegelt ist in der letzten Folge von Blackwood, Bracken und Grün und Schwarz, dass der für andere halt vergleichsweise, naja, also...
Es sind eigentlich nur zwei kleine popelige Häuser im Nachhinein, ne?
Ja, und Daemon weiß nicht mal, welches von den Häusern auf seiner Seite ist.
Naja. Ja. Er findet es aber heraus, also er sagt dann zu Oscar Tully, du bist mir jetzt nicht von Nutzen, wenn du hier nichts, wenn du deinen Großvater nicht erwürgst oder mit dem Kissen erstickst und selber an die Macht kommst. Und deshalb, weil er herausfindet, dass die Schwarzhains oder Blackwoods auf seiner Seite sind, ist das sozusagen sein nächster Plan. Ja. Und den sehen wir ja später auch dazukommen.
Und springen von Harrenhal nach Driftmark, oder?
Genau.
Und da direkt eine interessante Szene, weil wir Alan nochmal sehen. Alan oder Adam? Alan, ne?
Alan.
Und offensichtlich wird ja hier revealed, dass quasi Alan der Bastardsohn ist von Corlys.
Ein Bastardsohn und Adam, sein Bruder, der noch ein weiterer Bastardsohn.
Genau.
Ja. Und ich würde sagen, es ist schon relativ deutlich, dass Rhaenys das rausfindet, das weiß, aber irgendwie damit d'accord geht, weil das wahrscheinlich auch
vor deren Zeit war. Und das auch schon vorher wusste, oder?
Vorher wahrscheinlich geahnt hat immer.
Ja.
Ich glaube nie, dass die da offen drüber geredet haben, so wie die Szene inszeniert war.
Jawohl, aber sie sagt ja, also sie fragt danach, Herr Corlys, du hast mir nicht gesagt, dass er es war, der dich gerettet hat. Also das heißt, sie weiß von seinen Bastardsöhnen. Was sie jetzt in dem Moment nur gestört hat, ist, dass Corlys ihr nicht erzählt hat, dass Alan ihn gerettet hat und nicht irgendein random Dude. Und das finde ich nochmal interessant, weil es halt so, also habe ich das zumindest interpretiert, sie weiß von ihm, aber stempelt das halt so ab als unwichtig. Aber jetzt, wo er Corlys das Leben rettet, merkt sie, okay, der wird in Corlys Leben, nimmt er jetzt einen aktiveren Part ein und das stört sie anscheinend so ein bisschen.
Okay, ich hatte tatsächlich so ein bisschen aus der Szene rausgelesen, dass die das da, also dass ihr da erst wirklich klar wird, dass das zwei Bastardsöhne von ihm, also von Corlys sind. Und das wird so ein bisschen auch erklären, weil die hatten ja in der vorherigen Folge dieses Gespräch mit Wer wird Erbe von Driftmark? Und Corlys hat so die drei Kiddies, also die eigenen Kiddies ja so ein bisschen abgeschmettert, weil die es alle nicht drauf haben, vereinfacht gesagt.
Ja.
Und wahrscheinlich, weil er eher einen von den beiden da
sehen Rhaenys, würde. Da hat Rhaenys schon die Gehirnakrobatik gemacht und gesagt, okay, wahrscheinlich will er sein, ja.
Also könnte ich mir vorstellen, aber bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Ja, interessant.
Genau, und sie berichtet noch ganz kurz, also Rhaenys berichtet, dass Baylor sie nach Drachenstein beordert hat.
Weil der Schwarze Rat quasi außer Rand und Band ist.
Ja, indirekt auch gerade so ein Fisch ohne Kopf, so ein bisschen.
Ja, na, schön, ja, schön Referenz. Und ich finde auch gut, dass da quasi direkt gezeigt wird, dass Jace und Baylor die nicht im Griff haben. Was so tatsächlich in der Welt von Game of Thrones, zum Beispiel Jaehaerys, der alte König, der ist super jung an die Macht gekommen. Ich glaube, ungefähr in dem Alter von Jace. Und der war so ein Dude, von Anfang an hat der alles im Griff gehabt. Also der hat direkt die Leute so hinter sich versammelt oder gezeigt, dass er eine starke Hand hat. Und man sieht hier, dass Jace und Baylor bei sowas offensichtlich Probleme hätten, wenn Rhaenyra gerade nicht da ist.
Ja. Ja, später haben wir sogar noch mal eine Szene, da wird das so nochmal aufgegriffen. Aber vorher springen wir einmal noch nach Königsmund und sehen Alicent, die mit so einem Spielzeugdrachen von der Burg da damals rumspielt.
Ja. Die Burg hat auf jeden Fall zu leiden jetzt in der zweiten Staffel, ne?
Ja.
Da hat der Viserys so schön aufgebaut in der ersten Staffel mit seinem Playmobil, ne? Und jetzt in jeder Folge geht da gefühlt was kaputt.
Ja, ja.
Ich meine, das ist natürlich sehr bildhafte Sprache, aber ja.
Ja, wieder ein kleines Foreshadowing zu dem, was später passiert.
Oh, kleine Frage. Ist das vielleicht der Drache, den Alicent einmal repariert hat in der Staffel
1? Ja, man sieht sogar, dass der Flügel so angebrochen war. Und dann fällt er runter und dann bricht der Flügel ab. Und
das ist natürlich sehr metaphorisch.
Das ist sehr metaphorisch auf das, was passiert. Auch wenn es am Ende gar nicht so richtig gezeigt wird, aber das kommt dann wahrscheinlich noch.
Mhm. Sie kriegt einen Mondtee, ne? Von dem Grandmaster.
Oh, genau. Mann. Also so ein Abtreibungstee.
Die Pille danach von Westeros, so grob.
Wird mehr getrunken als Wein, gefühlt. Also gibt es eine Menge Szenen, ja.
Obwohl das immer eigentlich eine große Sache ist, ne? Dass in Staffel 1 kriegt Rhaenyra den ja auch einmal.
Mhm.
Und da gibt es wieder so eine Parallele, dass Alicent das damals verdammt hat, dass Rhaenyra diesen Tee trinkt. Weil sie dadurch wusste, okay, anscheinend hatte sie wirklich Sex mit Kristen oder mit Daemon. Mhm. Bin mir gar nicht mehr sicher, was sie da zu dem Zeitpunkt genau wusste.
Ja, aber im Nachhinein ist es, was beide Male Kristen
kaut. Ja. Also es ist schon der interessant, Schlingel. Wie Alicent quasi die, genau diese Dinge wiederholt, die sie bei Rhaenyra in der ersten Staffel so verurteilt hat.
Ja, das stimmt. Dann hüpfen wir aber wieder in den Schwarzen Rat, wo nämlich, wie wir gerade besprochen haben, Baylor und Jay sozusagen sind und den Rat nicht so ganz unter Kontrolle haben. Also Baylor berichtet nochmal, weil sie fliegt ja immer auf dem Drachen rum und kundschaftet so ein bisschen aus und hat mitbekommen, dass da Christian Kraut ja wahrscheinlich so Richtung Nordosten der Küste entlang wandert, aber insgesamt den ganzen Ratsmitgliedern, die sind so relativ konter und kritisieren die ganze Zeit, ja, das sind viel zu wenig Infos, was haben wir damit, wir brauchen hier jemanden, der uns anführt.
Was ja ein Punkt ist tatsächlich.
Ja.
Also, und es ist auch interessant, dass sie zeigen, dass wenn Rhaenyra weg ist, halt dieser Laden wirklich nicht leicht zusammenzuhalten ist.
Nee.
Ich meine, es ist beim Grünen Rat nicht anders. Mhm. Aber du hast halt schon das Gefühl, dass sie da echt auf der Nase rumtanzen, wenn die da nicht mit starker Hand irgendwie das da nach vorne treibt, was ja quasi dann die Szene später vorbereitet, dass Rhaenyra jetzt mittlerweile an dem Punkt ist, durchzugreifen und nicht mehr zögert, nicht mehr zaudert.
Mhm.
Also es war für mich so der Build-up dahin, dass halt da noch alles im Groben hängt und die nicht genau wissen, was sie tun sollen, aber später dann.
Ja.
Ob das jetzt so clever ist, was sie tun, da kommen wir dann gleich.
Da kommen wir noch zu. Aber es ist auch wieder spannend, weil Rhaenys ist ja dann auch mit dabei und da merkst du schon, okay, die hat ein bisschen mehr Präsenz, aber in dem Moment, wo Corlys den Raum betritt, der nimmt wirklich einfach wieder der hat so eine Aura um sich, hat direkt diese Führungspräsenz.
Ja.
Da merkst du direkt, da hören dann alle wieder zu.
Aber ich hatte auch das Gefühl, das ist wieder so dieses typische Patriarchat-Denken.
Ja, genau.
Ne? Ja, dass dieses, sobald, okay, jetzt ist der Mann da, jetzt können wir hier mal verhandeln. So, das Gefühl kommt da echt drüber.
Da sitzen ja auch nur Männer im Rat sonst.
Ja. Ist das, kurze Frage, ist das die letzte Szene zwischen Corlys und Rhaenys?
Ich glaube,
nee.
Die sind beide noch zusammen, bevor Rhaenys aufbricht im Rat.
Ah, okay, dann habe ich das.
Jetzt nicht so, dass da eine große Verabschiedung ist, aber das ein bisschen später nochmal.
Mhm.
Denn es geht erst nach Dämmertal. Oder Duskendale auf Englisch.
Ja.
Wo, das ist das Haus Finsterlin. Und ja, da wird immer wieder keine Schlacht gezeigt, sondern man sieht wieder nur die Auswirkungen davon.
Und Kristen ist ja auch so in dem Sinne eine interessante Szene, weil Enthauptungen sind ja immer ein wichtiger Character Relief so in der Serie.
Mhm.
Bei Game of Thrones die allererste Folge, wo Ned Stark den Flüchtling von der Mauer enthauptet.
Ja.
Dann, wo er später selber enthauptet wird und so. Also es ist irgendwie, zeigt immer so ein bisschen Charakter. Und ich finde es interessant, dass Kristen es selber macht zum einen, mhm. aber halt auch sehr clean macht. Also es zeigt wieder, okay, wenn es darum geht, Köpfe abzuhauen und Gewalt anzuwenden, das kann er schon, wenn er will.
Ja.
Aber gleichzeitig deutet sich da schon an, dass was er nicht kann, ist Kommunikation mit seinen Truppen und mit seinen, sag ich mal, Offizieren. Weil gefühlt hat nie jemand eine Ahnung, was alle machen, außer Kristen. Und das ist halt ja. für so einen Herzog, naja, eigentlich suboptimal, aber dient natürlich der Dramatik so ein bisschen.
Das stimmt, ja. Der, ja genau, in diesem Gespräch da um, sag ich mal, Ehre und sowas von, wo der, bevor der den köpft, merkst du aber auch wieder, dass der, der geköpft wird, das ist auch wieder so ein Ehrencharakter, ähnlich wie Ned Stark, finde ich. Also da sehe ich auch irgendwie die, so die Parallelen. Und dann bekommt Christian Kraut ja auch so einen Brief nachher, den er wieder öffnet. Und der hatte ja vorher schon mal irgendwann, ich glaube, bevor die aufgebrochen sind aus King's Landing, hatte der auch so einen Brief bekommen. Ich hätte jetzt tendiert, das sind Infos von Aemon, weil die so zusammen ein Spiel spielen. Oder glaubst du da?
Ja, doch, das ist ja jetzt auch mein, also ich meine, das ist ja auch die Konklusion, dass quasi das deren Falle ist, die jetzt hier in der Folge aufbauen. Mhm. Und ich denke mal, das sind die beiden. Es kommt ja auch gleich nochmal in der Ratsszene, dass Aemon und Kristen diese Achse sind, die sich da in dem Rat gebildet hat,
ja,
die dann doch sehr, sehr aktiv die Sachen nach vorne treiben.
Warte, jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Ja, genau, und da, das macht so ein bisschen Sinn, dass Christian Kraut halt nicht den Offizieren sagt, was die machen sollen. Weil, ne, das ist ja auch so ein bisschen Kanonenfutter, was er reinschickt oder so ein kleiner, also nachher in der Schlacht, so ein bisschen der Köder. Ja. Und da hat er noch ein kurzes Gespräch mit Gavan oder Gavan.
Gwaine,
Hohenturm, wo Gwaine ihn darauf hinweist, ja, wenn wir jetzt nach Harrenhal wollen, dann müssen wir Richtung Nordwesten, aber du willst die Küste weiter entlang, Richtung Krähenruh, nach Nordosten.
Ja. Was direkt, und das Problem ist, dass es direkt an Driftmark dran ist, wo der, und direkt an Drachenstein, beides, wo halt der Schwarze Rat ist, beziehungsweise das Machtzentrum von Rhaenyra.
Genau, und wenn die sozusagen, eigentlich Krähenruh, ein popliges kleines Städtchen, Bürgchen, aber da, der Vorteil ist, jetzt musst du natürlich wieder die Karte einblenden, der Vorteil ist, wenn die das einnehmen, haben die sozusagen den Weg abgeschnitten, dass Drachenstein und Driftmark über die Landebene, ja, ins Innere ziehen. Also eigentlich taktisch eine ganz gute Burg zum Erobern.
Wo man sich natürlich auch sofort fragen muss, warum hat, okay, ich meine, passt alles in die Logik rein, aber es ist eine legitime Frage, warum hat der Schwarze Rat noch nicht einen Foothold sich da aufgebaut und starken, um halt diese quasi Brücke zu haben aufs Land,
ja,
um da Truppen oder sowas zu sammeln.
Ja.
Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass sie im Schwarzen Rat noch sehr diffus unterwegs sind, wie man in der Folge noch sieht, und offensichtlich noch nicht zum konkreten Handeln so richtig fähig sind, wo sich dieses Mal in dieser Folge alles ändert. Jetzt wird alles anders. Genau.
Erst hüpfen wir aber nochmal in den Grünrat,
ja,
ab nach Königsmund. Und ja, da ist nochmal spannend, die Entwicklung jetzt von Aegon,
ja,
der einfach komplett untergeht, der überhaupt keinen, also niemand hat Respekt vor dem oder sowas, und der sichtlich angeknackst damit, dass der so außen vor gelassen wird.
Zum einen das, und dann wird er auch noch zusätzlich, finde ich, durch Aemon gedemütigt.
Zurückgedemütigt sozusagen,
ja,
nach der Puff-Szene letztes Mal.
Genau, dass er offensichtlich kein gutes Valyrisch spricht, ne? Das fand ich irgendwie, das fand ich einen sehr coolen Touch. Also Aemon spricht da fließend Valyrisch. Was aber auch wiederum ein bisschen dämlich ist, weil wenn Aegon nicht so gut Valyrisch versteht, spricht Aemon in diesem Raum und niemand versteht, was er genau sagt. Aber es ist halt so eine, ja, bisschen Demonstration seines valyrischen Hintergrunds und seiner Targaryen-Haftigkeit, dass der halt das einfach so fließend sprechen kann.
Mhm. Also ein bisschen Prestige.
Prestige, ja.
Obwohl ich mich gefragt habe, ob, weil das so ein Shot auf Larys Kraft,
hab mich auch gefragt,
ob der hochvalyrisch da verstehen kann.
Hab ich auch, weil der so, der guckt so weg, ne? Und
yeah,
du hast so das Gefühl, vielleicht guckt er absichtlich weg, versteht aber alles, was gesprochen wird.
Ja. Konnte ich aber in der weiteren Folge nicht bestätigen durch irgendwas.
Ich meine, das wäre ja auch super clever, wenn du an so einem Hof unterwegs bist und du weißt, die Prinzen und Könige sprechen valyrisch und teilweise sprechen die das vor den anderen.
Ja.
Dann ist es ja, wenn du der Master der Spione bist, logisch, dass du die Sprache lernst, um da immer mithören zu können.
Mhm. Und clever ist er, ne?
Wollte gerade sagen, also das würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen.
Aber genau dieser Larys Kraft sagt auch, dass Daemon, der auf Harrenhal ist, dass das nicht das Hauptziel sein sollte, weil Harrenhal ist eh verflucht und Daemon wird da durch dieses Verfluchtsein genug beschäftigt sein. Und das sehen wir ja auch. Und deshalb ist nochmal so der Plan, genau, Krähenruh einzunehmen, um die Schwarze vom Festland sozusagen abzuhalten.
Und ich habe mich an der Stelle schon gefragt, inwieweit auch Larys mit Alice Rivers, also der Hexe quasi, der Frau, die Daemon später begegnet, inwieweit die beiden kommunizieren, ob die zusammenhängen, ob die irgendwie wissen, was der andere tut.
Ja.
Finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Also auch die ganze Geschichte, dass in der ersten Staffel gibt es ja, wurde ja so ein bisschen die Theorie etabliert, dass Laris eventuell ein Varg ist und in Ratten sich reinwagen kann, also ein Skinchanger. Und das ist halt sowas, was eigentlich assoziiert ist mit den alten Göttern aus dem Norden.
Mhm.
Und Harrenhal und Alice Rivers ist ja so eine quasi Hexe, die damit auch so assoziiert ist, mit diesen alten heidnischen Mächten und sowas. Ja. Das, finde ich, passt schon alles so gut zusammen und könnte mir halt vorstellen, dass, wer weiß, Alice Rivers ihr Laris irgendwie beigebracht hat, auch so Sachen zu benutzen oder so, obwohl als Mark wirst du in der Welt geboren, ne? Who knows? Aber es ist spannend. Es ist
auf jeden Fall
interessant, wie das alles so zusammenhängen könnte.
Das stimmt. Dann haben wir noch eine Szene mit Alicent und Laris, wo Laris, wo die ganz kurz darüber sprechen, warum Alicent mal wieder nicht bei der Ratssitzung war. Und man merkt ganz klar,
der weiß, was war
das. Der weiß einfach alles, ne? Sagt auch diesen Satz, den fand ich irgendwie ganz cool. Durch Sünde können Sterbliche sich völlig lebendig fühlen.
Guckt also, auch noch so auf den Tee, ne?
Ja, ja.
Weiß also genau was. Und sie hält sich auch noch so den Bauch. Fand ich auch ganz cool, weil Orwell vorher gesagt hat, dass das halt den Bauch aufwühlen kann oder sowas. Also die Verdauung stören kann. Das fand ich noch. Und sie sagt dann so, ja, ich passe auf das Mädchen auf. Das
war, so,
das
stimmt, trinkt.
Und dann hält sie sich aber den Bauch und du weißt, okay, sie hat das getrunken.
Ja. Genau, und dann geht es noch ganz kurz darum, Laris fragt sie, wie sie jetzt gerade dazu steht mit der Nachfolgeentscheidung von Viserys. Also irgendwie scheint er auch zu ahnen, dass sie mittlerweile dann nicht mehr ganz so hintersteht.
Das Gespräch hatte Wirkung von Rhaenyra und
Alicent, ne?
Auf das sie zumindest.
In der ganzen Folge.
Ja. Es gibt auch später, ja okay, kommen wir später zu. Aber das fand ich auch interessant, weil sie sucht Geschichtsbücher später. Und das habe ich so ein bisschen damit verbunden, dass sie Beweise dafür sucht, dass diese Prophezeiung, von der Rhaenyra geredet hat, irgendwo...
Genau.
Das fand ich interessant. Also sie ist ja in Viserys altem Gemach da und sucht die Bücher. Das
genau, wahrscheinlich will die so ein bisschen nachlesen, ja, dieses Lied von Eis und Feuer, von dem Rhaenyra da gesprochen hat. Was steckt dahinter? Was hat Aegon der Eroberer alles so gemacht? Fand ich eine coole kleine Szene, ne?
Rhaenyra hätte ihr mal sagen sollen, dass es auf dem Dolch steht, das weiß sie ja. Das hat Viserys ihr ja gezeigt in der Staffel 1. Und den Dolch, der ist ja noch da.
Ja.
Das wäre durchaus was gewesen, was die Sache nach vorne bringen hätte können.
Ja, aber ich sag mal so, Alicent ist ja auch einfach abgehauen dann irgendwann.
Ja, stimmt. Also, ja.
Ich denke, da hätte man noch viel reden können.
Da wäre noch viel Klärungsbedarf gewesen.
Ja. Wir sind wieder, zumindest meiner Aufzeichnung nach, hier bei Daemon.
In Harrenhal. Und da fand ich eine super coole Szene mit dieser Verfolgungsszene, dieser kurzen.
Ja.
Also, dass man denkt die ganze Zeit, es ist Aemond.
Und ja, irgendwie ist es halb Aemond, halb Daemon.
Ja, die beiden sind ja so, die haben ja so eine Verbindung, einfach, allein schon im Namen, ne? dass du das D einfach verschiebst. Ja. Und von den Charakteren sind die sehr ähnlich. Und dann hast du diesen Standoff in Staffel 1 schon zwischen den beiden.
Genau, die haben beide die langen weißen Haare, sind beide zumindest ähnlich vom Charakter. Also
gefühlt auch die, zumindest die furchteinflößendsten Krieger jeweils auf der Seite.
Stimmt.
Also auch die fieseste, das vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall eine tödliche Kombo aus Drache und Drachenreiter.
Mhm.
Also die sind schon zwei Seiten einer Münze, quasi.
Schön gesagt, Niklas. Ja, und in seiner verrückten Vision trifft er dann, oder stolpert so in den Raum von Alice, Strom.
Alice
Strom. Oder Rivers, wie auch immer, ein, die dann sagt sich so die Nachfolgerin vom Meister hier.
Die so eine Hexenküche par excellence hat.
Ja, so ein paar Tränke braucht.
Hat die schon ein bisschen dick aufgetragen. Also das Einzige, was da noch so gefehlt hat, ist so, früher hat man mit so, wenn so Hexen dargestellt wurden, immer mit so Trockeneis gearbeitet, dass dieser Dampf rauskommt, weißt du so. Und das hat noch so ein bisschen gefehlt, aber.
Oder dass sie so einen fetten Trank braut.
Ja, und ganz viele verschiedene, die Gläser alle verschiedene Farben haben und so weiter. Also das war,
ja, auf jeden Fall eine super spannende Figur. Die ändert ja auch so ein bisschen an Melisandre. Beziehungsweise, es gibt, glaube ich, auch so Fantheorien, ob das sogar Melisandre von früher ist.
Ja. Aber ist spannend, aber so ein bisschen, ist schon, finde ich, fast stretch, aber ist spannend. Ja.
Aber tatsächlich gibt es irgendwann bei Game of Thrones, da besucht Daenerys, wird Daenerys besucht von so einer anderen roten Priesterin. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die noch so bildlich vor Augen hast. Ja, ich habe die noch vor Augen. Und die, wenn du die beiden mal nebeneinander guckst, sehen sich verdammt ähnlich. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Also auf jeden Fall, sie hat ja auch diesen Vibe, dass sie so eine Art rote Hexe sein könnte. Oder wie hieß sie? Melisandre? Priesterin.
Ja, das finde ich halt so ein bisschen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Alice Rivers mehr mit den alten Göttern des Norden verbunden ist. Und bei Melisandre ist es halt der rote Gott aus von Essos. Aber who knows?
Also das ist ja auch so ein bisschen verbandelt.
Ja, stimmt. Stimmt. So, ja. Wie sagen die nochmal bei in dem Haus der Assassinen da? Many-faced God oder sowas?
Ja.
Oder Many Faces of One God oder sowas.
Also genau.
Das ist alles irgendwie doch
zusammen. Genau, das Gleiche, ne? Stimmt.
Irgendwie so.
Ja. Auf jeden Fall die Priesterin oder Alice, die weiß halt auch da wieder komplett, was so Daemon umtreibt, ne? Also die weiß genau, was in seinem Kopf rumgeht.
Und sie sagt, sie ist eine Eule.
Ja.
Und das ist wieder diese Waag-Sache, so, wo du denkst,
stimmt.
So, bist du vielleicht eine Eule? Who knows? Also ich würde es jetzt nicht für unmöglich halten in dieser Welt.
Ja. Ich fand aber nochmal spannend, wie Harrenhal nochmal eingeführt wurde. Also man weiß ja immer, dass es verflucht und so, aber dass da die ganzen Wehrholzbäume früher abgehackt wurden und das auch mit diesem Fluch zusammenhängen kann.
Ja.
Und Daemon schläft ja auch irgendwie in so einem Wehrholzbaumbett.
Ja.
Und daher können auch so diese Albträume kommen. Das finde ich irgendwie eine coole Anspielung auch nochmal.
Ich weiß nicht. Es gibt diese Abhol. Oh, ist das ein Spoiler? Nee, das ist kein Spoiler. Die macht ja diesen Trank oder was auch immer die da machen, das sieht irgendwie komisch aus.
Ja.
Und in Game of Thrones, in den Büchern, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es in der Show passiert ist, ist Bran irgendwann, wenn der bei der Three-Eyed Crow ist, also in dem, da bei Bloodraven ganz oben im Norden, in dieser Höhle mit den kleinen, ne, Children of the Forest.
Ja.
Da ist der irgendwann so eine Weirwood-Paste. Da gibt es auch noch die Theorie, dass Jojen da verbaut, verhackt drin ist und so weiter. Also ja, da gibt es richtig evil, darke Theorien. Und wird wahrscheinlich alles in Winds of Winter revealed in dem nächsten Buch. Also es wird super spannend. Und diese Paste, das sah ein bisschen so aus wie so ein Shit. Also und die gibt halt psychologische Kräfte, also diese ja, Vision,
so, genau. Und wie so halluzinogene Pilze oder so.
Ja, genau, ja, ja. Genau. Also das hängt schon alles irgendwie so eng miteinander zusammen.
Obwohl ich es auch spannend fand, weil Daemon trinkt das einfach.
Ja.
Und das ist kein normaler Daemon-Move. Also man hat schon das Gefühl, der steht da so leicht unterm Zauber, oder?
Wo er schon in der letzten Folge ja super vorsichtig war, das Essen zu essen und so.
Ja. Yeah.
Also.
Ja. Und der Trank sah jetzt wirklich nicht köstlich aus.
Nee. Gefühlt war das so ein bisschen so der Vibe von, wenn man feiern ist und random Pillen nimmt. So,
also ja, ja.
Daemon trinkt einfach, ja, mal gucken, was passiert. Und ja, kriegt den vollen Trip ab.
Also. Ja, aber den Übergang finde ich richtig geil.
Ja.
Wie er das trinkt und dann sitzt er auf einmal in diesem Harrenhal-Ratssaal und setzt das Getränk ab. Zucker.
Und ich muss auch sagen, ich finde dann die Idee lustig, wie der Blackwood-Boy da sitzt.
Ja.
Und stell dir vor, du triffst endlich den Prinzen und der ist komplett am Trippen. Der ist komplett auf LSD. Hat absolute Halluzinationen. Hört dir überhaupt nicht zu. Und ich so, ah ja, okay. Na gut, dann gehe ich mal wieder nach Hause.
Jetzt, was willst du hier? Du hast doch gesagt, ich soll kommen. Ja. Genau, das ist genau genommen ist Willem Schwarzhain und den haben wir aus Staffel 1 schon kennengelernt. Das ist nämlich einer von den kleinen Jungen, der kleine Junge, der von den Schwarzhains um die Hand anhält.
Nein, ehrlich?
Also ich kann sagen. Ich bin tatsächlich von ausgegangen, weil der sagt ja auch später, dass der um die Hand angehalten ist. Und dann könnte das der sein, der den Brackentyp gekillt hat, weil die haben noch so ein Mini-Schwert.
Boah, da hat er aber eine Pubertät durchgemacht.
Ja, im Nachhinein ist er ein bisschen älter geworden.
Aber nee, macht Sinn. Dann ist er das. Interessant.
Ja,
ja, nee, kann gut sein.
Ja, und Daemon kritisiert auch so ein bisschen, ja, bist du denn überhaupt, also was so dein Beweggrund, dass du hier supporten willst, ist das, weil du Rhaenyra unterstützen möchtest und loyal bist?
Ja, Vorwand, um die Bracken zu töten.
Genau, oder geht es einfach um diesen alten Konflikt? Und spannend, während er da sitzt, sieht Damon seine alte Ehefrau.
Lena.
Lena Velaryon.
Ja.
Die da so rumgeht.
Ja. Ja, aber ich denke, das ist immer noch diese Schuld von Damon, die er irgendwie mit sich rumträgt. Bei Lena ist es ein bisschen, also ich meine, auch die hat er teilweise nicht gut behandelt. Die wollte zumindest, ich erinnere mich, dass in der Staffel 1 sie wollte weg aus Pentos, ne?
Ja.
Und dann hat er gesagt so, nee, wir bleiben aber. Und also auch da hat er so ein bisschen Schuldgefühle offensichtlich. Und ich meine, er musste mit angucken, wie die einfach von ihrem Drachen verbrannt wurde.
Oder sich hat freiwillig mehr oder weniger verbrennen lassen.
Ja, aber es jetzt auch nicht so casual ist.
Aber ich finde das wieder cool, dass sie genauso wie die junge Rhaenyra zeigen, dass sie die sozusagen zurückholen, die Schauspielerin. Mhm. Weil irgendwie das so diese ganze Vergangenheit, ist jetzt nicht Kindheitsgeschichte, aber Vergangenheitsgeschichte von Damon aufrollt. Und das finde ich richtig cool rübergebracht.
Auf jeden Fall. So, dann sind wir wieder in Königsmund, oder?
Ja, Königsmund.
Und Aegon hat Langeweile, habe ich hier stehen. Im Rat.
Ja, das könnte man noch ein bisschen ausführen.
Ja, aber wo er die Kugel da spinnt und so weiter und so.
Ja. Es wird kurz vor der angespannten Lage in den Königslanden berichtet. Genau. Wieder, weiß ich nicht, Viehbestand für Drachenfutter geht zur Neige. Und diese Seeblockade ist nicht so günstig.
Das ist dieses typische Wiederkehrende, dass halt es sehr langweilig sein kann, der König zu sein und man sich mit sehr dristen, alltäglichen politischen Sachen auseinandersetzen muss. Mhm. Und wofür Aegon offensichtlich nicht gemacht ist, beziehungsweise nicht ausgebildet wurde.
Nee.
Beziehungsweise nicht die Geduld für hat. Also stürmt er raus.
Aber vorher, wenn ich noch ganz kurz darf.
Sorry. Ja, du darfst.
Ich weiß, du möchtest verraten. Ich fand's auch cool, weil diese ganzen Ratsmitglieder, die verehren in diesen Gesprächen und so Christian Kraut, wie der so vormarschiert und die Schlachten gewinnt und immer mehr Leute hinter sich versammelt. Also der geht ja sozusagen auf seinem Weg und nimmt dann alle möglichen Häuser auch mit und sagt dann ja, folgen oder tot. Und dein Heer wird ja immer größer oder irgendwo wird gesagt, das wird verdreifacht. Und gleichzeitig wird Aemon so hochgehoben, ja, der auf Vager, dieser tolle Krieger. Und dann siehst du einfach nur Aegon, der da steht und nichts vorzuweisen hat. Und ich glaube, das ist auch dann dieser Punch, wo er merkt, okay, ich bin vollkommen unbedeutend oder ist auch natürlich irgendwie neidisch dann auf die anderen. Und dann stürmt er raus und jetzt darfst du.
Nee, aber das stimmt, das ist wichtig für den Punkt dann später, dass er sich beweisen will, aber nicht genau weiß, wie. Und dann halt einfach quasi impulsiv das macht, was ihm gerade in den Kopf kommt. Mhm. Also ist ein wichtiger Aufbau auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu der Szene, wo Alicent in Viserys Gemächern ist, aka Aegons Gemächern, und die Bücher sucht. Mhm. Ich fand ja, dass sie mal wieder gezeigt hat, dass sie keine tolle Mutter ist in der Szene. Weil,
also, die ist schon richtig assi.
Das ist, ich fand das einfach als straight up Arschloch-Move. Also, er sagt, ja, ich habe auch Ideen, und du so, ja. Also, warum sollten wir auf dich hören, so gefühlt? Anstatt irgendwie daran zu arbeiten, so, ja, ist ja gut, dass du Ideen hast und so weiter, aber wir können die ja verbessern. Schauen wir mal, dass du, weiß ich nicht, dann zusätzlich ausgebildet wirst in den Bereichen und so, damit du halt wirklich eine fundierte Meinung dir bilden kannst. Aber nee, einfach nur so, nee, deine Meinung zählt nicht. Du hörst auf uns und...
Ich glaube, das ist spätestens halt, seit sie weiß, dass Viserys ihn nicht als König haben wollte. Ich glaube, da hat sie sich immer sehr daran festgeklammert.
Ja.
Und seit dem Gespräch merkt die, okay, eigentlich wollte der das gar nicht. Und sie merkt jetzt auch selber vollkommen klar, er ist auch überhaupt nicht geeignet dafür. Ja. Und sagt dann ja auch so, ich habe die Hoffnung, dass du ein halb so guter König wirst wie dein Vater. Also das war wirklich so ein, ja, das möchte man von seiner Mutter hören.
Genau. Aber auch diese Denke, die ist ja fundamental falsch einfach. Zuerst einfach nur Aegon zum König zu machen, weil Viserys es vielleicht wollte, ohne zu hinterfragen, ob Aegon dafür gemacht ist. Und wenn es dann nicht so ist, seine Meinung quasi direkt von Anfang an zu sagen, okay, ja, dann ist auch egal, dann machen wir alles. Also es ist halt, Alicent, es zeigt da nicht gerade, weiß nicht, Mutterkompetenzen.
Nee, ich glaube, sie hat sie ihn dann als König auch in erster Linie aufgegeben. Sie meinte auch, ja, das Einzige, was jetzt noch gilt, ist, dass du nichts machst und dich von den Leuten beraten lässt, die wirklich Ahnung haben. Und man merkt in mehreren Szenen, abgesehen von ihrem Mondsaft?
Moontee im Englischen.
Ja, auf jeden Fall von dem habe ich auch das Gefühl, dass sie einiges an Wein in dieser Folge trinkt.
Ha,
das und das ist sie öfter am Trinken. Und in dem Moment, wo... Agen da reinstürmt, geht er da auch hin und will sich was einschenken, aber das Ding ist komplett leer.
Ah, das ist mir nicht aufgefallen. Spannend.
Und ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, da hatte ich direkt so ein bisschen Cersei-Vibes.
Ja.
Dass die einfach jetzt, weiß ich nicht, irgendwie so eine Mutter von einem König ist, nicht mehr viel zu sagen hat. Ja, komm. Wein hilft.
Wenn die in der nächsten Folge nur noch auf Balkonen steht, dann geht's dem Bach runter, du.
Ja. Wenn die irgendwann auf die Septe starrt oder so.
Genau, genau. Dann weißt du, was nicht mehr lange da ist.
Ja.
Aber es ist schon interessant, wie sich immer wieder ähnliche Archetypen bilden, ne? Also so Aegon, Joffrey, klar mit Unterschieden im Detail, aber so, ne? Und Cersei, Alicent, da gibt's schon viele Parallelen.
Ja. Aber finde ich cool.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ist ja auch irgendwie dieses, die Geschichte wiederholt sich immer, liegt ja auch an den Charakteren, die sich immer wieder wiederholen. Wir hüpfen kurz vor die Burg Krähenruh.
Mhm. Aber wirklich nur kurz, ne?
Also ja, genau. Das hat mir eigentlich auch schon angeteasert, dass Christian Kraut einfach überhaupt nichts von seinen geheimen Plänen, sag ich mal, berichtet.
Ja.
Und Gavin...
Gavin?
Gawain.
Gawain. Also Gawain im Englischen. Das
ja, ja.
Oder ich finde
Gavan, wie auch immer.
Gavan finde ich schon eine üble Übersetzung. So, irgendwie.
Aber ja, ja, alle Übersetzungen.
Aber ich meine, er hat ja einen Punkt, ne? Also das ist halt die Sache. Wenn du da niemanden informierst, was du vorhast, musst du dich nicht wundern, dass da Fragen kommen. Und ich finde, auch die Ausgangsposition, wenn man sich das vor Augen hält, dass wirklich nicht weit weg von dieser Burg eine Insel ist, wo deine Feinde sind, die vier Drachen haben, also ein bisschen, aber die haben mehrere Drachen in unmittelbarer Schlagweite. Ich wäre auch nervös, wenn mein Kommandant einfach sagt, so, ne, die Burg nehmen wir jetzt, ohne mir zu sagen, was sein Plan ist.
Ja, aber Christian Kraut hat tatsächlich einen Plan, wie wir später erfahren. Ob sein Plan war, ist immer noch fraglich, aber er ist nicht ganz schlecht.
Genau. Aber erstmal geht es noch einmal nach Drachenstein, ne, bevor wir erfahren, was genau Kristen Krauts Plan war.
Mhm.
Rhaenyra kehrt zurück zum Schwarzen Rat, der sich immer noch kabbelt.
Nach ihrem Ausflug nach Königsmund.
Genau. Finde ich ein bisschen interessant, wie das zeitlich alles so zusammenhing. Also das ist so ein bisschen, ich meine, das ist ja auch wirklich von den Lokalitäten her sehr nah beieinander alles. Also es macht, macht schon Sinn, dass das irgendwie sich in höchstens 2-3 Tagen alles abspielt, ne?
Also geh auch davon aus, ja. Auf jeden Fall weniger als eine Woche. Ich denke, dass sie so ein paar Tage weg war.
Ich meine, man sieht ja auch, wie schnell Aegon von Königsmund nach Rook's West Krähen Fuß da fliegt. Der ist
fliegt,
der ist gefühlt in einer Stunde da oder sowas. Und deswegen fand ich es ein bisschen interessant, wie hier mit der Zeit gespielt wurde. Aber macht schon Sinn. Nicht so wie in Game of Thrones Staffel 8. Also es ist wirklich sehr nah beieinander alles, deswegen ist nicht der Drunken Teleporter von Jon Snow und so weiter. Und es geht die Frage um, was zu tun ist. Und was ist der Plan, Tobi?
Was ist der Plan, den du scheinbar da gerade nicht notiert hast?
Doch,
ich. Okay. Genau, also Jace will einen Drachen rüberschicken. Erstmal ein ganz guter Plan, einfach um diese ganzen Vasallen da von Rhaenyra, die auf dem Festland sind, zu unterstützen. Es wird davon berichtet, wie Christian Kraut nochmal so vorgeht. Und kurz kritisiert Jace halt Rhaenyra, so unter dem Motto, ja, sorry, wo warst du denn? Warum hast du uns nichts gesagt, was dein Plan war? Aber sie verteidigt das dann ganz gut und sagt, ja, 80 Jahre Frieden lagen vor mir und das war jetzt so nochmal ein letzter Versuch, das friedlich hier zu beenden, dass kein Krieg ausbricht.
Aber jetzt, let's go.
Genau, aber auch dann ganz schnell sagt, ja, nee, aber ich habe jetzt erkannt. Not gonna happen.
Aber Leute.
Ja, und dann geht's darum, einen Drachen loszuschicken.
Und jetzt, da habe ich eine Frage. Mhm. Diese Diskussion, da haben sich bei mir zwei größere Fragen aufgetan. Zum einen...
Die habe ich bestimmt hier auch stehen, eine davon.
Okay, sag mal deine.
Warum nicht sicherheitshalber mit mehreren Drachen losfliegen?
Hängt super mit meiner ersten Frage zusammen. Warum berücksichtigen die keine Sekunde, dass da auch ein gegnerischer Drache sein könnte?
Ja.
Und dann ist die nächste Frage, warum nicht mit mehreren Drachen hinfliegen, um da ein bisschen sicher zu gehen?
Ja.
Und ich finde, die hätten das ja eigentlich ganz gut umschiffen können, wenn die irgendwie gesagt haben, ja, Baylor hat das irgendwie absondiert und sowas, da ist kein Drache.
Ja, aber kann der schneller hinfliegen?
Ja. Also, ja. Und das ist, sind auch so durchaus Fragen, wo du denkst, so, ja, ist schon komisch, dass sie nur einen Drachen da kurz rüber schicken, wenn die wirklich alle da eine halbe Stunde weg sind. Okay, Moondancer von Baylor ist relativ klein, wo die wahrscheinlich denken, okay, die wird wahrscheinlich im Kampf gar nicht so viel ausrichten können. Mhm. Rhaenyra hat Angst um Jace. Kann ich verstehen, dass sie ihn nicht einsetzen will. Und
weil alle, er auch keine Erfahrung hat.
Und alle wollen nicht, dass Rhaenyra fliegt. Also es macht schon irgendwo Sinn. Das
macht Sinn.
Aber wenn du jetzt so vierdimensionales Schach spielst im Kopf und denkst so, okay, die sind da mit einer Armee. Die werden ja denken, dass wir mit Drachen kommen. Also werden die ja ihre eigenen Drachen irgendwie dabei haben. Ja. Also sollten wir mit mehr Drachen kommen. Also das ist ja so ein, sind ja Gedanken, die einem sofort kommen in der Situation.
Wie im Kalten Krieg.
Ja, genau, genau so. Und naja, aber der Gedanke kommt nicht und es wird nur einer geschickt und...
Ja, vielleicht denken die, ich bin mir aber auch nicht sicher, weil ich habe es mich auch gefragt, denken die einfach, ja, Aegon wird auf Sonnenfeuer auf keinen Fall losfliegen und Vaga beschützt Königsmund weiter. Vielleicht denken die einfach, die kommen gar nicht auf die Idee für so ein popliges Ding wie Krähenruh, dass da von Drachenstein was losgeschickt wird.
Oder die haben Angst, dass es eine Ablenkung ist und die wollen Drachenstein mit Drachen angreifen.
Auch möglich, aber wird halt alles nicht angesprochen.
Ja, das wäre aber so interessant, mal so zu zumindest die ja. Diskussion zu sehen. Weil einfach nur einen Drachen dahin zu schicken, wenn du auch noch weißt, dass die Vega haben und halt Königsmund so nah ist, ist halt schon, naja.
Ja, man sieht übrigens noch einen ganz kurzen Shot auf Mysteria, also auf den weißen ja, Wurm.
Schon, wo die so.
Sie guckt irgendwie einfach nur runter, aber da habe ich mich auch gefragt, weil ich glaube, sie kommt sonst nicht weiter vor oder ich habe es nicht mehr mitbekommen. Da bin ich immer noch gespannt, was für ein Spiel die spielt. Ist die jetzt Team Schwarz oder?
Und ich habe mich schon fast gefragt, warum sitzt die nicht dabei? Also ich dachte so ein bisschen...
Die wollte in den Rat, ne?
Ja, die wollte zumindest auf Rhaenyras Seite. Ob sie jetzt in den Rat selber... Entschuldigung. Ob sie zumindest in den Rat selber wollte, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Vielleicht mag sie das, in den Schatten zu agieren.
Also sie wollte eine Stellung am Hofe haben. Irgendwie sowas war, glaube ich, in der letzten Folge. Naja. Aber
so, aber so ein bisschen mehr... Strategie und Kampfdiskussion hätte ich mir da schon gewünscht. Aber gut, ist natürlich auch Meckern auf sehr hohem Niveau. Solange die nicht ihre Katapulte nach vorne stellen und davor die Kavallerie und das alles vor den Burgmauern. So, also wir müssen hier auch ein bisschen so das Sonstige im Blick halten, was wir sonst
ja. Also ich muss sagen, diese unfassbaren Fehler von Game of Thrones am Ende, die werden hier nicht gemacht. Dafür ist...
Vielleicht aber an der Stelle einen kurzen Ausflug ins Buch.
Ja.
Weil im Buch ist es ja so, dass Krähenruh, Rook's Rest, von Kristen Cole eingenommen wird und die nach und nach die ganze Bevölkerung abschlachten.
Ja.
Und die dann irgendwann reagieren müssen. Und dann schicken die halt einen Drachen.
Mhm.
Und dann ist der Plan im Buch von Kristen Cole, dass Aegon und Aemon zusammen darauf gewartet haben.
Genau. Das haben die geändert.
Was hier ja anders ist.
Die Schlinge. Aber finde ich überhaupt nicht problematisch. Und ich finde dieses, dass jetzt nicht vorher Christian Kraut das schon irgendwie so halb eingenommen hat und die Abschlachten, ja, die haben das so ein bisschen vorgezogen, weil die hatten in der letzten Folge, glaube ich, schon der, ich weiß jetzt nicht, wie der Typ heißt, aber der Lord sozusagen von Krähenruh, der hat da schon gesagt, okay, ich muss hier aufs Festland zurück, ich brauche hier Support oder sowas. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Abkürzung.
Ja, ist auch okay.
Ist okay. Aber wer wird denn letztendlich losgeschickt?
Rhaenys mit Melis.
Die Königin, die nie Königin war. Die Mutter der... Nee, die Königin der Herzen. Oder irgendwie so wird die genannt. Irgend so ein Beititel hat die.
Also es gibt den Beititel für Melis, The Red Queen. Aber...
Ja.
Aber du meinst von Rhaenys, ne?
Ja, ich dachte, sie wäre immer die Königin der Herzen.
Ach, The Queen That Never Was. Heißt
das auch. Das auch.
Im Englischen zumindest.
Ja, prüfen wir vielleicht später nochmal.
Aber ja.
Ja. Beziehungsweise sie wird nicht mal losgeschickt, sondern sie bietet sich an und es macht absolut Sinn. Sie ist die erfahrenste, sie hat den dicksten Drachen von denen.
Sie hat den dicksten,
Drachen. Ich hatte das, so lange war die Pause nicht, aber deine Synapsen haben schnell gezündet. Genau, deshalb bietet sie sich an, auf Millais loszufliegen.
Kommt dann die Verabschiedungs... Dann kommt diese parallele Szene, ne? Von Aegon in Königsmund und Rhaenys in Drachenstein.
Genau, wie beide aufbrechen.
Ist Aegon besoffen?
Ja.
Ja, ne?
Okay. Ich gehe stark davon aus.
Ich war mir zuerst nicht ganz sicher, aber ja, es wirkt auch schon. Also, und es war auch so ein bisschen Drunk Driving, oder?
Ja. Ich muss sagen, von den betrunkenen tollkühnen Taten ist das schon eine ziemlich tollkühne.
Ja, das ist...
Also da kommen unsere Geschichten von früher überhaupt nicht ran. Ich fliege jetzt besoffen auf einem Drachen in der Schlacht.
Das ist schon sehr, sehr rücksichtslos. Vor allem, wenn man überlegt, was in Game of Thrones Daenerys später mit Königsmund angestellt hat. Und Aegon ist dann einfach besoffen auf einem Drachen unterwegs. Eieiei doch. Naja. Aber dann sagt Rhaenys zu Melis etwas, was ich interessant fand. Sie sagt, off to battle again. Also, und da musste ich mir kurz überlegen, wir kommen ja aus einer sehr langen Friedensperiode.
Ja.
Zumindest im Reich. Wo hat sie denn gekämpft? Weißt du das? Auf den Stepstones? War die da involviert?
Ich bin mir selber nicht hundertsicher, hatte da auch überlegt. Ich habe es aus den Büchern nicht mehr parat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eher bei so kleineren Schlachten war.
Ja.
Stepstones zum Beispiel.
Ich meine, da hat Corlys gekämpft, ne? Zusammen mit Laenor und so. Also es kann schon, und Daemon. Kann schon sein, dass die da mitgemacht hat. Es wurde aber nicht gezeigt. Also,
nee. Also man sieht die zum ersten Mal jetzt kämpfen.
Und deswegen ist es komisch, dass sie sagt, off to battle again. Obwohl, ich meine, sie hatte diese Abschlachtszene in Staffel 1, wo sie durch den Boden bricht.
Ja.
Also ich meine, zumindest viele Zivilisten sterben, ne?
Ja. Ich glaube aber, dass sie, weil irgendwo wird auch erzählt, dass die schon erfahren ist als Kriegerin.
Ich meine, sie gibt auf jeden Fall auch den Vibe.
Genau.
Man weiß es halt vielleicht einfach nicht. Das so.
Und dann haben wir diese kurze Szene, wo Rhaenyra Jace von der Prophezeiung erzählt.
Jo, stimmt.
Und die stehen auch wieder ähnlich wie Viserys und Rhaenyra vor so einem Drachenschädel.
Finde
ich cool, das gleiche Setting. Ja.
Aber es ist schon, ich finde halt immer diese Prophezeiung, die wirkt halt schon immer so ein bisschen da reingepresst.
In der ersten Staffel schon.
In der ersten Staffel schon, ja. Ich finde auch jetzt an der Stelle wieder so ein bisschen. Mhm. Und so gefühlt würde ich auch an Jays Stelle sagen, so, okay. Also ist ja alles gut und schön, aber gefühlt fühlen wir diesen Krieg gerade aus einem anderen Grund. Deswegen,
ja.
Aber naja, das ziehen sie offensichtlich durch, auch mit dem Dagger. Der wird immer wieder gezeigt, auch in der mit dem Dolch, auch in der Folge wieder.
Ja, ist, glaube ich, eine Menge Fanservice einfach. Aber ich muss sagen, man weiß ja nicht, ob das Gespräch noch irgendwie weiterging, aber wenn ich jetzt höre, ja, es gab einen Traum von irgendeinem Aurora, das Lied von Eis und Feuer, da würde ich nicht direkt denken. Ja. Got me. Sounds good.
Okay, also dein Ur-Ur-Großvater hatte einen Traum? Okay, what are we talking about?
Ja. Ach ja. Genau, und parallel zu diesem Aufbruch von Rhaenys auf Melaes und Aegon auf Sonnenfeuer sieht man noch irgendwie Christian Kraut mit seiner Armee vormarschiert.
Ja.
Nussmarschiert. Und dann kommen wir
zum Grand Finale.
Endlich sehen wir die Action. Und ich muss sagen, ist die Action geil, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich finde es wundervoll, dass wir jetzt 3,5 Episoden hatten, wo es wirklich vergleichsweise langsam aufgebaut wurde. Und ich liebe diese ganzen Dialoge, aber ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen danach gelächzt, jetzt so ein bisschen Action zu sehen.
Ja, ist auf jeden Fall.
Und es hat geklappt.
Es hat auf jeden Fall geklappt. Ich fand es richtig gut. Also ich fand es auch richtig gut aus. Das,
ja.
Weil das hätten sie leicht versauen können, CGI-mäßig. Und das muss ja, da müssen die Computer heiß gelaufen sein, Noel.
Also da haben die sich richtig, richtig Mühe gegeben. Und normalerweise ist es ja so, wenn du CGI, wenn du sowas hast, ne, was komplex darzustellen ist und so, dann ist so die Standardregel, glaube ich, man verdunkelt alles ein bisschen. Und sieht dann weniger, also das ist irgendwie so ein
Staffel
CGI-Trick. 8. Ja, Staffel 8 zum Beispiel, ja.
The Long Night, die Folge, einfach eine teure Folge.
Drehen wir noch ein bisschen dunkler.
Einfach mal so, dass man gar nichts sieht.
Perfekt.
Das ist doch die Idee.
Ja, und hier sind wir absolut am Tag und es sieht trotzdem fantastisch aus.
Mhm, ja.
Also richtig, richtig geil.
Und auch wieder dieser erste Impact davon, dass der Drache aufs Schlachtfeld kommt und sowieso die ganze Infanterie und die ganze Kavallerie und das ganze Belagerung ist direkt gefickt. Also wir haben
direkt Panik,
direkt komplette Eskalation und diese Angst vor Drachen und was die halt direkt anrichten können, das finde ich, machen die richtig gut in der Serie.
Ja. Siehst du einfach, wie fett die da am Himmel erscheinen und sowas und dann so ein Drachenschrei und sowas. Das ist schon mega cool. Und ich fand es cool, das muss ich aber nachgucken bzw. nachlesen, Christian Kraut schickt ja sozusagen so eine kleine Vorhut los.
Mhm.
Und hätte ich jetzt selber nicht rausgefunden, aber stand irgendwo, das sind die Häuser Rossby und Schurwert. Also sozusagen, das sind welche, die beide auch auf dem Weg eingesammelt wurden.
Ah.
Und die eigentlich Team Rhaenyra früher waren, aber Ende von Staffel 1 sozusagen, ja, haben die das Knie gebeugt und waren so eine der letzten, die noch standen. Und dann finde ich es einen schönen Schachzug sozusagen, die in den Burgen erstmal mitzunehmen und sagen, ja, ja, ihr wart früher mal das Team Schwarz, kann, deshalb schicken wir euch Futter, vor. Ne?
Ja. Ja. Ja, das ist an mir vorbeigegangen, aber das ist dieses Typische, wenn du tiefer gräbst, dann das hat die Serie auch immer noch mehr zu bieten. Das finde ich auch sehr cool.
Und wir haben epische Musik,
die einsetzt.
Ja, das hat richtig Bock gemacht.
Und wir sehen Sunfire. Also, den haben wir schon vorher einmal gesehen.
Ja.
Also, den Drachen von Aegon.
Mhm.
Aber das, wir haben noch gar nicht darüber geredet. Es gab so eine ganz kurze Szene, als Aegon auf Sunfire gestiegen ist, wo du nochmal so kurz mitbekommst, dass die beiden auch eine gute Connection haben.
Genau, so ein Anstupsen, ne?
Ja, ja, genau. Das fand ich auch sehr cool.
Ja. Und, sorry, bevor wir noch Sunfire sehen.
Ja, stimmt schon.
Was ich auch noch sehr geil fand, Rhaenys greift ja an und attackiert und setzt direkt richtig alles unter Flammen und Panik. Und das ist ja so ein bisschen einer der ersten coolen Drachenschlachten, wo ich denke, ja, das sieht alles sinnvoll aus. Ich denke da immer noch an diese eine, ich muss nochmal nachgucken, das ist Staffel 7, Folge 4, wo dieser Lannister-Zug so angegriffen wird.
Ja.
Und wo Daenerys einfach wie so eine vollkommen bekloppte, dumme Frau einfach nur so gerade da drüber fliegt, anstatt einfach so entlang. Und das hat mich früher so getriggert. Und hier sieht das jetzt alles clever und nachvollziehbar und realistisch aus.
Ja,
deshalb fand ich diesen Angriff auch nochmal richtig, richtig cool.
Ja.
Genau, und der Plan von Christian Kraut zeigt sich.
Mhm.
Er schießt Feuerpfeile hoch.
Und dann wird ein bisschen trompetet.
Dann.
Also es sind so ein bisschen die Leuchtfeuer von Gondor waren so ein bisschen.
Ne? Ich musste direkt daran denken. Ne? Nur also, über Sound.
Entzündet die Leuchtfeuer in Arm. Also zwei Vögel und dann so ein bisschen Trompeten.
Vielleicht war es das, das Hornhelm am Hans, das erklungen ist.
Und Vega hebt so ein bisschen den Kopf.
Hat Bock.
Das und sieht sehr cool aus, finde ich auch. Das so in diesem Wald, dieser Hügel hebt sich hoch. Und das hätte ich halt cool gefunden, wenn du so vorher vielleicht einmal gesehen hättest, wie Baylor irgendwie über den Wald geflogen wäre oder sowas und das einmal abgecheckt hätte oder so und den nicht sieht.
Ja.
Das wäre halt so, da sind keine Drachen, alles safe, kannst rein. Angriff. Stimmt. Und dann aber, Pustekuchen. Und dann sieht man, wie Aegon über den Horizont ballert. Es ist eigentlich lustig, dass er nicht irgendwie in Schlangenlinien oder so da lang fliegt. Und
Spannend,
wie Aemond reagiert, ja.
Weil das, wie du am Anfang ja schon sagtest, anders als in den Büchern, wo die zu zweit aufbrechen oder zu zweit den Plan schmieden.
Ja.
Er sagt, warte nochmal, Vaga.
Und das finde ich wirklich interessant, weil jetzt weiß man nicht genau, was ist Aemonds Ziel. Will er, dass Aegon stirbt in diesem Kampf?
Ja, das wird ja ganz am Ende auch nochmal so leicht angedeutet. Will er seinen Tod oder will er, dass er, weiß ich nicht, selber seinen Ruhm erreichen kann? Aber ich gehe mit Ersterem. Also ich glaube, der ist der Thronfolger, also der wäre der nächste Thronfolger, der Wildscheimer, oder dem ist der Tod, er kauft den Tod von Aegon, gefühlt. Sieht man ja auch nachher bei dem Angriff.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich denke nämlich auch, das ist so ein bisschen ambivalent. Man könnte es auch so interpretieren im Sinne von, ich guck mal, was passiert. So ein bisschen. Also nicht unbedingt, dass er sagt, ich will, dass Aegon stirbt, sondern so eher so.
Schafft er das vielleicht?
Schauen wir mal.
So
ein bisschen.
Kann sein.
Eiskalte Neugier. So. Und was da wieder ein bisschen dagegen spricht, ist später die Szene, wo er angreift mit Vega und das Feuer spuckt. Und da ist auch halt so ein bisschen ambivalent, ob der jetzt auf Sunfire und Aegon fast gezielt hat, anstatt auf Rhaenys und Melis, die da halt da zusammen sind. Weil man könnte schon argumentieren, da halt so die Feuerbombe drauf zu ballern, während die da verknotet sind, ist halt nicht die eleganteste Taktik.
Mhm. Nee, das stimmt schon.
Und vorher dieser Clash, ne, im Rat und dann in der Folge davor, das im Bordell, wo er ihn so
gedemütigt hat.
Also ich glaube schon, dass er tatsächlich vielleicht Aegon zumindest leiden sehen will oder zumindest nicht so protektiv da unterwegs ist im Sinne von,
ja,
mach du mal und dann gucken wir mal.
So. Er hatte ja schon mal, als er Lucerys getötet hat, das war ja auch so, ja, gucken wir mal. Also der Spiel...
Ja, aber das wollte er ja nicht wirklich so, ne?
Das wollte er... Er wollte den an sich nicht töten, nee. Ja. Aber er hatte jetzt auch nicht...
Stimmt.
Ist so richtig im Griff gehabt, sagen wir mal so.
Das ist natürlich komplett korrekt.
Ich glaube, ich meine, der sitzt da einfach auf Vaga, dem fettesten Drachen überhaupt und...
Aber da hatte ich noch mehr das Gefühl, dass er Vaga einfach halt nicht kontrollieren konnte. Und hier kontrolliert er Vega und
sagt, steuert aktiv.
Genau, aktiv
Dracarys
und
ja.
Let's go.
Genau, aber erst genau, stoßen nur Malaise und Sonnenfeuer aufeinander. Und da sieht man auch nochmal, Sonnenfeuer ist viel, viel kleiner. Malaise ist wesentlich größer und Malaise ist, ich sag mal, macht eine clevere Taktik irgendwie, ne? Also weicht so halb diesem Feuer aus.
Und kratzt dem so den Bauch auf, ne?
Genau. Und das fand ich auch, wie das Blut da raus.
Das war schwarzes Blut, ne? Das sah so teermäßig aus.
Genau, schon. Das hatte, genau, wie so Teer bei so einer Burgverteidigung, ne?
Ja,
das schien ja auch irgendwie zu kochen oder sowas.
Ja, ja.
Das haben die kochendes Blut? Auf jeden Fall bestimmt heißes Blut, könnte ich mir schon vorstellen.
Ich glaube schon, aber
ja. Sah cool
aus. Sah auch so aus, ja. Und man denkt auch kurz so, oh, jetzt ist schon vorbei. Und dass er im letzten Moment noch gefangen und dann wieder, wie er wieder sich aufrichtet. Und dann denkt er ja, also die sind dann verkeilt und er denkt, okay, krass, da kommt Vega, jetzt ist alles gut.
Ja, jetzt, du siehst auch so dieses kurze Grinsen.
Und dann diese Realisation, oh damn.
Dracarys.
Dracarys, ja. Einfach dieser Flächenschaden da.
Ja.
Tja, und dann
stürzt er ab.
Stürzt er ab und stürzt auch übel ab.
Mhm.
Man sieht jetzt nicht genau, was passiert. Ich finde auch cool, dass die Bäume drumherum dann so brennen. Smoldering. Und dann hat Rhaenys theoretisch die Möglichkeit zu fliehen.
Genau, sie fliegt ja förmlich schon weg. Und sie könnte jetzt mit einem ziemlich ordentlichen Erfolgserlebnis abhauen. Auch wenn Krähenrudern wahrscheinlich verloren wäre.
Mhm.
Aber dieser Blick auch wieder, den die hat.
Ja.
Also Blicke aber können der Hottie, ne?
Finde ich interessant. Also das... sie sich da nicht entscheidet zu fliehen, weil sie kennt ja Vega, sie weiß, wie mächtig der Drache ist.
Ja.
Der kleinere Drache ist wahrscheinlich der schnellere, das heißt,
genau.
Er könnte wahrscheinlich wegkommen. Also es ist schon mutig, dass sie zurückfliegt und denkt so, glaubst du, dass sie denkt, okay, ich könnte hier Aemond besiegen und damit das alles beenden, oder?
Also sie hatte auf jeden Fall schon Pippi in den Augen, sagen wir mal so, ne? Also die ist ja irgendwie, ich glaube, sie geht davon aus, dass die hier so gut wie keine Chance hat, aber ich denke mal, ich hatte das aus den Büchern auch so im Kopf, dass die alleine gegen Vaga eine Chance haben könnte, einfach weil der Drache wesentlich agiler ist und Vaga kann sich super lahm nur drehen und alles. Also, dass es potenziell möglich wäre.
Sie ist die erfahrenere Reiterin.
Genau.
Mhm.
Und da ist es ja sogar so in den Büchern, dass beide Drachen da sind und die trotzdem sagt, okay, I try my best.
Ja, let's go.
Ja.
Für mich ist es auch so ein bisschen nochmal dieses Targaryen-Blut in ihr, dass sie einfach denkt so, ja komm jetzt, let's go. Ich habe keine Lust zu fliehen, jetzt kämpfen wir das. Jetzt bringen wir das zu Ende.
Die sind eine Kriegerin einfach, ja.
Ja, ja, genau. Und diese Lust zum Kampf auch so ein bisschen.
Und sie kettet sich noch so an diesem Sattel.
Ja, das ist ein cooler kleiner Move. So kann man kurz rein. So. Ich meine, also so ein bisschen fragst du dich so. Ja, gut.
Ich weiß nicht, ob das hilft.
Genau, also ist schon, weiß ich jetzt nicht.
Aber ähnlich, wie wir mal bei Dune so gesagt hätten, ich hätte gern so extra Dune-Kunde auf dem Planeten, hätte ich hier mal so gern, ja, was hat denn so ein Sattel alles?
Ja.
Was gibt's da alles noch für Gadgets oder sowas?
Ja.
Weil auch bei Vaga, da ist ja noch so ein komplettes Netz
drüber. Wie steuerst du den genauso?
Und du siehst nachher nämlich auch bei Aemond, wie der, also der hat so auch verschiedene Griffe.
Ja.
Der so einer sitzt ja aufrecht.
Stimmt.
Und ne? Also finde ich irgendwie cool, diese
Ich meine, man kann sich vorstellen, dass die irgendwie mit so Zugseilen oder sowas verbunden sind, dass sie quasi den Kopf so in eine Richtung ziehen können oder sowas und der Drache dann in die
wie
Richtung.
Wie so ein Ottifant bei
Irgendwie sowas, ja.
Ja, oder ob das auch so ein bisschen über, weiß ich nicht, die sind ja irgendwie verbunden in einer gewissen Art, ob das auch über Befehle noch geht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ja, so ein bisschen lehnt man sich in die Richtung.
Ja. Was ich interessant finde, ist, dass überhaupt keine Fernwaffen eingesetzt werden von dem Reiter. Macht auch keinen Sinn. Ich denke gerade so, es gibt ja so bei Reitern, gibt es ja so Bogenschützen und so weiter. die so mongolische Pferdeeinheiten und so weiter sind ja bekannt dafür, so ranzureiten und so abzuschießen und dann wegzugehen. Ja. Theoretisch könntest du das ja auch mit einem Drachen machen. Ist aber ein bisschen, naja, okay. Also so ein Pfeil ist halt scheißegal.
Ich wollte gerade sagen, wenn du so Drachenfeuer hast.
Das macht eigentlich keinen Sinn. Du müsstest schon den anderen Drachenreiter treffen irgendwie.
Also. Beziehungsweise auf Vaga könnte man vielleicht so eine Artillerieeinheit aufbauen noch.
Ja, oder so 7 Bogenschützen hinten so draufpacken. Also ich meine,
ja.
Aber hat er vielleicht keinen Bock darauf, dass dann 7
Leute wahrscheinlich rumlaufen. Nicht, ne. Ja, aber man sieht auch dann krass, als Vaga angreift, dieser Unterschied dann auch von Malays und Vaga, wie viel fetter Vaga einfach ist.
Das sieht schon und wie brutal der einfach ist. Obwohl ich ein bisschen lachen musste, die clashen dann ja so auf den Boden, zu zweit.
Genau, das ist sozusagen ein kurzes Erfolgserlebnis, nämlich wirklich für Rhaenys. Also.
Und dann kriecht Vaga so weg und Rhaenys sieht ihn nicht mehr danach?
Ja, das ist ja nochmal so ein Moment, wo sie nochmal die Chance hätte, umzudrehen. Mhm. Also das ist nochmal so ein ähnlicher Shot wie vorher, glaube ich, wo sie wegfliegt und sie sich dann aktiv entscheidet.
Mhm. Ja, was ich eher lustig finde, ist, dass dieser Drache sich verstecken kann. Weil der ist ja gigantisch. Und das ist so, ja okay, ich robbe schnell weg. Und wenn sie gleich losfliegt, sieht ihr den nicht mehr. Weil die sucht den doch, oder?
Also, sie sucht ihn, aber er ist ja sozusagen, glaube ich, dann die Küste runtergeflogen und versteckt sich so irgendwie halb hinter der Burg.
Ist auch so ein bisschen sein Signature-Move, ne? Von unten dann nochmal zu kommen
mit seinem. Aus dem Nichts,
ja.
Das stimmt schon. Und während die abstürzen, wird Criston, der bis dato auch nicht wirklich was gemacht hat, benommen.
Ja. Ja, stimmt, der reitet da gerade zu Aegon, ne?
Ja. Ich fand übrigens weil ich bin ja eigentlich kein Criston Kraut-Fan, aber auch sein Move, als Aegon auf Sonnenfeuer ankommt.
Ja, stimmt.
Da schaltet er super schnell und nutzt das sozusagen als Ansprache dann für die Leute und sagt so, ey, guck mal hier, der König,
Moral steigert. Ja, zeigt auch wieder, wenn es um Gewalt und Kampf geht, der Dude hat da schon Cojones und ist bereit, dann da auch alle Risiken einzugehen. Nur in allen anderen Bereichen ist er halt nicht so.
Na, ich sag mal so, er ist auch im Bett sehr potent.
Okay, touché, touché.
Ja, und dann kommt die traurige Szene, nämlich wie Vaga da Malays einfach direkt am Hals packt.
Boah, und ich finde, du fühlst auch den Crunch. Also, dass du fühlst, wie die Zähne in die Schuppen da sich verbeißen. Dann siehst du noch diesen Rückblick von Malays zurück zu Rhaenys.
Ja. Und dann geht das Auge zu.
Und dann stürzt sie rücklings auf die Burg drauf.
Traurig. War ich wirklich ein bisschen traurig, weil um den Drachen.
Ja.
Man muss irgendwie sagen, man spürt ja diese Connection und Rhaenys habe ich halt, wie gesagt, auch die letzten Folge wirklich immer mehr gemocht.
Man hat es auch gemerkt, dass sie das den Moment aufgebaut haben.
Ja. Also, der mehr Screentime geben und das Ganze,
Genau. Deswegen meinte ich eben so, wäre fast typisch gewesen, wenn Corlys und Rhaenys noch so eine Szene gehabt hätten, die das nochmal so deutlich macht, wie stark dieses Pärchen ist. Ich meine, ein bisschen in der Ratssitzung war es ein bisschen so, aber.
Genau, da, wo Rhaenys nämlich sagt, stimmt, das hat man gar nicht mal angesprochen, wo sie nämlich rausgeht, da. Ich weiß gar nicht, ob sie sich nochmal ganz kurz berühren oder sich zunicken.
Ich meine, das ist auch realistischer, ne? Obwohl andererseits, sie weiß ja, dass sie in eine Schlacht fliegt.
Sie weiß auch, dass sie sterben kann, ja.
Also es wäre jetzt nicht falsch gewesen, wenn sie noch einen Moment gehabt hätten, dass sie sich verabschieden oder sowas, weil offensichtlich ist das ja eingepreist, dass das auch anders enden könnte.
Ja, das kann schon sein. Aber ich sag mal, Corlys, der ist auch andauernd in irgendwelchen Schlachten, kann auch andauernd sterben.
Stimmt.
Auch verletzt. Ja. Ich glaube, die kennen sich da so ein bisschen mit aus. Ja.
Alright.
Dann haben wir noch eine kleine Endszene, bevor du abrippst.
Ja, genau. Also zuerst haben wir noch die Szene mit Aemon, der auf Aegon zugeht, oder? Oder ist das die Endszene?
Genau. Also Criston Kraut wacht auf und ist der Einzige, der nach Aegon sucht.
Ja.
Während im Hintergrund, sag ich mal, die Burg durch gestürmt wird, weil der Drache da so ein Loch eingerissen hat. Genau, und dann trifft Kraut auf Aemond.
Und Aemond hat das Schwert gezogen, steckt es aber gerade weg, als er kommt. Und ich habe das tatsächlich so interpretiert, aber da kann ich mir vorstellen, dass wir es anders interpretieren können. Ich dachte, Aemond denkt einfach, okay, ich habe das Schwert raus, weil who knows, wer kommt, also zum Verteidigen. Ah, da ist Aegon, ich stecke es weg. Mhm. Man könnte es aber auch interpretieren mit, da liegt Aegon, den steche ich jetzt ab. Oh, da kommt jemand, dann stecke ich das mal lieber wieder weg. Also es ist auch wieder so ein bisschen ambivalent. Wie hast du es empfunden?
Ja, ist, glaube ich, auch absichtlich so offen gelassen. Ja, ja. Also der Moment, zumindest wenn man so die Shots einzeln durchgeht, der Moment, wo Christian Kraut dazukommt, da ist er es schon am Wegstecken.
Genau,
aber
genau,
er könnte natürlich auch gehört haben, dass er kommt oder
ja,
sowas.
Eben.
Beziehungsweise kurz später findet er auch den Dolch und hat sich vielleicht gedacht, na komm, ich steck das Ding weg, nehme ich den Dolch. Ja. Also insgesamt, es waren so drei Hinweise drauf, finde ich, dass Aemon nicht unbedingt hinter dem Leben von Aegon so stark steht. Beziehungsweise das vollkommen in Kauf nimmt, wenn er dafür indirekt an die Macht kommen könnte. Weil er hat sich ja auch immer schon als den eheren, besseren König angesehen.
Ja.
Der hat auch, als er mit Christian Kraut rumhing, immer schon gesagt, ja, ich wäre eigentlich der Bessere. Deshalb, ich habe zumindest die Tendenz, dass die Serie es so zeigen möchte, dass er den töten würde sogar.
Weil er scheint noch zu leben. Der atmet da noch. So, zumindest so, das sieht man, glaube ich.
Also man, der Drache, das ist auf jeden Fall der Drache, der noch atmet.
Er ist ein bisschen offen, ne, was jetzt
mit Aegon ist. Genau, also ich denke, wir beide kennen die Antwort, aber alle anderen werden es in Folge 5 erleben.
Ist schon interessant, was mit Dianes Vater ist.
Ja, was sozusagen mit Sonnenfeuer und Aegon los ist. Und nämlich in den Büchern ist es so, nämlich, dass Sonnenfeuer sich der Flügel abgerissen ist.
Mhm. Ja, sieht auch da sehr mitgenommen aus.
Der hat auch reingebissen irgendwann. Und das ist, glaube ich, nämlich diese Anspielung, die wir am Anfang meinten, wo das Spielzeug runterfällt und der Flügel abbricht.
Ah.
Daran hatte ich gedacht.
Oh. Stimmt. Ah. Ja, sie ist schon voller Metaphern, diese
Szene. Aber auch allerletzte Szene, auch spannend. Christian Kraut geht dann ja, sag ich mal, in Richtung Aegon und Aemon macht ja auch nichts Anstalten, mal zu gucken, ja,
wie lange. Erste Hilfe oder sowas, das kennt er nicht. Stabile Seitenlage.
Ja, genau. Das heißt sein Bruder, das ist schon.
Ja, ist schon hart.
Ja.
Deswegen niemals den Bruder mobben. Du weißt nicht, ob der mit seinem Drachen dich nicht irgendwann umbringt.
Einer der vielen guten Sprichwörter, die wir hier in den HT.
Die Weisheiten.
Die Weisheiten, ja, die wir hier lernen. Okay. Ja. Aber zusammenfassend, eine geile Folge.
Ja, hat Spaß gemacht.
Hat richtig Bock gemacht.
Geht richtig ab und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das in der nächsten Folge auswirken wird.
Ja, haut es uns wie immer in die Kommentare und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Alright, wrap.